Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Neben der Dividendenstrategie, die wir persönlich ja verfolgen, gibt es noch einige weitere Strategieansätze, nämlich auch die Growth-Strategie. Da setzen Investoren vor allem auf Aktien, die ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen. Und solche Aktien wollen wir dir nämlich heute vorstellen. Es gibt ja aber auch noch eine andere Strategie, ist nämlich die Value-Strategie. Da suchen Investoren quasi gezielt unterbewertete Aktien, die quasi unter Buchwert oder sogar ein bisschen über Buchwert bewertet sind und kaufen diese Aktien günstiger ein. Das ist beispielsweise Warren Buffett, da das Pendant dazu. Der ist ja einer der bekanntesten Value-Investoren. Aber wir wollen heute jetzt mal auf die Growth-Strategie eingehen. Also wir werden hier fünf Wachstumsaktien einmal vorstellen. Und in 2020 war es ja gar nicht so verkehrt, hier sich Wachstumstitel rauszusuchen. Während Value- und Dividendentitel eher unterschiedlich abgeschlossen haben, sind die bekanntesten Growth-Aktien wie beispielsweise Apple, Amazon, Microsoft und viele andere spannende Aktien, zum Beispiel auch Zoom oder Tesla, auf neue Allzeithochs geschossen. Und ja, also ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man in der Zukunft auch mal so ein bisschen zweigleisig wird, dass man sich neben der Dividendenstrategie auch ein bisschen im Bereich Wachstum umschaut. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit den fünf Wachstumsaktien und der Gerrit hat jetzt direkt die ersten drei Aktien hier mit im Gepäck.
Genau, Janik, danke für die Übergabe und ich stelle jetzt erstmal das Unternehmen Etsy oder Itzy vor. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Kommt auf jeden Fall aus Amerika und ist auch wirklich sehr interessant. Nämlich es ist ein Online-Handel, also ein E-Commerce, eine Plattform, auf der quasi Produkte verkauft werden. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und ich nenne das jetzt mal Etsy. Etsy wurde 2005 gegründet und der Hauptsitz ist in New York City. Und das Unternehmen hat schon eine Marktkapitalisierung von knapp 19 Milliarden Euro. Der Kurs steht aktuell bei 146 Euro und Etsy beschäftigt ungefähr 1200 Mitarbeiter. Ja, wie ich bereits erwähnt hatte, ist Etsy eine E-Commerce-Plattform und auf dieser E-Commerce-Plattform werden nun handgemachte Produkte oder Vintage-Produkte verkauft, aber auch eher der Bereich so Künstlerbedarf. Und somit kann man halt sagen, dass das Angebot echt interessant ist, vor allem, weil sich das alles auf den Bereich Kunst, aber auch digitale Produkte, zum Beispiel so Stickdateien habe ich gefunden. Das heißt, kann man es so vorstellen, jemand hat so eine Stickmaschine zu Hause rumstehen und dann kann er sich halt von jemand anderen eine fertige Datei einkaufen. Zum Beispiel habe ich da gesehen so einen, keine Ahnung, Mercedes-Benz, ein Nike-Schuh, das kann man sich alles dann irgendwie sticken lassen. Dann aber auch so ein bisschen Fotografie ist dabei, Mode, Schmuck, zum Beispiel so selbstgemachte Armbänder und Halsketten, Kosmetikprodukte, Seifen, Shampoos werden dort angeboten, aber auch selbstgebasteltes Kinderspielzeug, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, Memory oder so, wenn man sich halt immer so diese Bilder merken muss und immer zwei zusammenbringen muss. Ich weiß nicht, Annika, kennst du das noch aus deiner Kindheit? Ich glaube, Memory heißt das.
Ja, Memory-Karten oder so.
Ja, genau. Oder halt auch personalisierte Geburtstagsgeschenke und vieles mehr. Also nicht so diese typischen Produkte, wie man sie vielleicht auf Amazon kennt, sondern wirklich selbstgemachte oder hauptsächlich selbstgemachte, handgemachte Produkte. Und deswegen ist Etsy halt so interessant. Und Etsy selber definiert auf ihrer deren Homepage den Begriff Vintage so. Um als Vintage zu gelten, müssen Artikel mindestens 20 Jahre alt sein. Sonst verstößt man dort gegen die geltenden Richtlinien. Ich weiß natürlich selber nicht, wie sie das Ganze nachhalten wollen, ob jemand hier wirklich zu 100% Vintage-Produkte angibt. Aber ich finde das ganz interessant, dass sie hier für sich selber einen Begriff definiert haben.
Ich glaube, du hast doch auch schon eigene Erfahrungen gesammelt, ich glaube, in dem Etsy-Bereich, ne?
Ja, genau. Ich habe da auch schon mal was auf der Plattform verkauft, richtig. Deswegen, weiß nicht, hat mir das so Spaß gemacht, Etsy nochmal hier an der Stelle als Wachstumsaktie auszuarbeiten und vorzustellen. Genau, also Etsy ist quasi somit ein weltweiter Marktplatz für halt einzigartige und kreative Produkte oder Waren, denn vieles sind zum Teil Einzelstücke, Vintage-Schätze oder handgemachte bzw. selbstgebastelte Artikel, um das nochmal das Ganze abzurunden. Ich habe sogar auch Leute gefunden, die verkaufen da, keine Ahnung, irgendwie so Vintage-Schuhe oder Vintage-Klamotten. so eine alten Retro-Adidas-Jacken zum Beispiel oder Adidas-Hosen und Schuhe. Also da gibt, das ist echt interessant und ich glaube, da findet man den einen oder anderen Schatz. Also wer da mal Interesse hat, so gerade so Vintage-Klamotten, der kann ja mal da vorbeischauen. Und ähnlich wie bei eBay oder Amazon Seller, also der Verkäuferplattform von Amazon, verdient Etsy halt auch durch das Einstellen von Artikeln Geld. Und da habe ich jetzt rausgefunden, meiner Recherche nach sind das um die 20 US-Dollar Cent pro Artikel, die man einstellt. Und dann gibt es immer noch eine Provision für jeden verkauften Artikel. Und ja, in den USA ist mittlerweile die Etsy-Plattform extrem populär geworden. Aber auch hier in Deutschland gewinnt das Unternehmen immer mehr an Interesse. Und ja, somit gibt es auch immer mehr Menschen, die dort über die Plattform ihre Produkte verkaufen möchten, aber auch natürlich kaufen möchten. Und allein in den letzten 3 Jahren hat die Aktie eine Performance von knapp 750% hingelegt. Aber erst so richtig Fahrt aufgenommen hat die Aktie letztes Jahr im so, ja, April, Mai, also kurz nachdem wieder in Deutschland langsam die Innenstädte wieder aufgemacht hatten, also quasi nach dem Lockdown, das war ja gerade da so vorbei. Da hat die Aktie wieder an Fahrt aufgenommen und ich habe das mal geguckt. Damals lag die Aktie so circa zwischen 35 und 40 Euro. Ja, und heute, hatte ich ja gesagt, liegt sie etwas mehr bei 140 Euro. Also da ist noch ordentlich Potenzial in der Aktie. Und ja, ich würde sagen, das war's zu Etsy. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal an der Stelle auf unseren Finanzblog finanzenparkett.de verweisen, weil da haben wir das Ganze auch nochmal ein bisschen mit ja, weiteren Kennzahlen zu Etsy und Grafik natürlich aufgearbeitet. Und auch zum Beispiel der Aktienchart, den habe ich da mal von der Etsy-Seite selbst, also von der Investors Relationship-Seite dort einmal als Grafik aufgeführt. Ja, dann komme ich auch schon zur zweiten Wachstumsaktie und zwar Datadog. Ich weiß nicht, Hannik, war dir das vorher bekannt? Ist auf jeden Fall, als ich das analysiert habe, so ein bisschen oder diese Kurzvorstellung aufbereitet habe, da musst du auch wieder an dich denken, weil es halt ein Software- bzw. ein IT-Dienstleistungsunternehmen ist und das wurde halt im Jahr 2010 gegründet. Auch hier ist der Hauptsitz in New York City und das Unternehmen ist etwas größer als, etwas kleiner, Entschuldigung, als Etsy, nämlich 16,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und der Kurs beträgt ungefähr 83 Euro. Ja, und Datadog beschäftigt weltweit 1400 Mitarbeiter. Ja, was macht Datadog nun? Hatte ich ja schon erwähnt, Datadog kommt aus der Softwarebranche für Cloud-Anwendungen und hat sich hier insbesondere auf die Überwachung von Datenbanken, Tools, Servern und Diensten spezialisiert. Und dies wird über ein sogenanntes SaaS-Modell, also Software as a Service, in Form einer Datenanalyseplattform quasi ermöglicht. Die Kunden von Datadog sind daher ganz klar cloudbasierte Unternehmen, die halt Analyse- und Monitoring-Dienstleistungen benötigen, also quasi Aufbereitung von Daten in einer Cloud, um halt dementsprechend die digitale Transformation und Cloud-Migration zu ermöglichen. Also das Zusammenführen von Daten quasi übersetzt. Ja, außerdem kann dadurch auch das Benutzerverhalten besser verstanden und wichtige Geschäftskennzahlen von Unternehmen in verschiedenen Größen besser getrackt und verfolgt werden. Und die Plattform von Datadog wird in privaten sowie öffentlichen Cloud-Umgebungen eingesetzt. Dann habe ich noch herausgefunden, dass Datadog vergangenes Jahr angekündigt hat, dass es seine Produkte in die Microsoft Azure-Plattform, das ist ja die Microsoft Cloud, zukünftig integrieren möchte. Und ja, diese Azure Cloud von Microsoft zählt halt mit zu den größten Cloud-Plattformen weltweit. Und daher ist hier der Druck seitens Microsoft in Richtung Datadog natürlich extrem groß, weil halt hier ja die angeforderte Präsenz von Datadog quasi bestmöglich umgesetzt werden muss, weil natürlich Datadog hier auch den besten Service für Microsoft als Kunden dann bieten muss. Also kurz gesagt, langfristig bietet sich hier ein super Potenzial von Datadog, denn es erfolgt quasi bei Azure-Anwendern, also den Nutzern von der Microsoft Cloud-Plattform, eine automatische Einrichtung von Datadog zukünftig durch Microsoft. Ja, ich kann jetzt quasi hier auch wieder ein bisschen was zu den Kennzahlen erzählen. Ich glaube, das macht aber in so einem Podcast an der Stelle gar nicht so viel Sinn. Von daher, wie gesagt, kann ich das nochmal erwähnen, bitte auf unseren Finanzenblog finanzenparkett.de vorbeischauen. Da haben wir das Ganze nochmal ein bisschen aufbereitet und natürlich auch zu den entsprechenden Kennzahlen verlinkt. Ja, und dann komme ich noch zu meinem dritten Unternehmen. Das dritte Unternehmen ist Roku und kommt auch aus der Branche quasi Softwaredienstleistungen, wurde 2002 gegründet und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Euro. In den USA ist Roku besser bekannt für den Verkauf von sogenannten Streaming-Sticks und Smart-TVs. Also man kann sich das vorstellen, so ein Streaming-Stick kennt man ja auch von Amazon. Dieser, ich weiß nicht, wie der heißt, Amazon Fire TV-Stick oder sowas heißt das Ding, glaube ich.
Genau, ja.
Genau, so ähnlich sieht das Teil halt aus, nur von Roku. Und das Teil oder diese auch die Smart-TVs, die haben natürlich eine hauseigene Technologie von dem Unternehmen. Und Roku ist nun das führende Streaming-Gerät auf dem Markt, weil das Hardware-Segment hat quasi auch über die Jahre an Bedeutung verloren. Wir haben dazu auch nochmal ein Bild gefunden, sage ich mal so, zu einem Produkt, zu so einer Roku Streambar. Findet ihr natürlich auch auf unserem Blog finanzparkett.de. Und das Hardware-Geschäft, das hat jetzt quasi in den letzten paar Jahren, was so ein bisschen außer Fokus geraten ist, so ein bisschen an Bedeutung verloren. Daher ist der Umsatz- und Bruttogewinntreiber quasi aus dem Geschäft mit den Fernsehs, mit der Fernsehstreaming-Plattform, die sie hier anbieten. Genau, weil es einfach Benutzer mit diesen Streaming-Inhalten connected. Darüber hinaus bietet die Oberfläche von Roku Werbetreibenden die Chance, die Verbraucher entsprechend halt anzusprechen. Und das Modell dabei ist wirklich klasse, denn die Plattform von Roku ermöglicht es sogar dem Anwender, also meine Wenigkeit zum Beispiel, den Inhalt zu personalisieren. Das, was Netflix irgendwie im Hintergrund über Algorithmen etc. automatisch macht, indem man, keine Ahnung, wenn man immer Actionfilme guckt, dann werden auch häufig Actionfilme natürlich vorgeschlagen. Aber hier selber hat man die Möglichkeit quasi noch, sich den Inhalt zu personalisieren und anzupassen gegebenenfalls. Das heißt, man kann somit die Auswahl selbst gestalten, aber auch sein Budget anpassen. Und die werbefinanzierten Kanäle, Pay-TVs, aber auch, keine Ahnung, weitere Ersatzgeräte für das Pay-TV sind unter anderem von HBO Now. HBO gehört, meine ich, mit zu AT&T. Von Netflix, CBS News, Sony PlayStation lässt sich quasi integrieren, Amazon Video, Google Play und Voodoo habe ich rausgefunden. Voodoo kannte ich aber nicht. Zu den Produktkategorien an sich von Roku gehört jetzt zum Beispiel die Werbung. Zusammenfassend gesagt, die Roku TVs, der Streaming Player, die Streaming Bar, der Streaming Stick und vieles mehr. Und auch die Kennzahlen, die lassen sich eigentlich recht gut sehen, weil zum Beispiel der Gesamtnettoumsatz, der stieg gegenüber dem Vorjahr um 73% auf 450 Millionen US-Dollar. Also wenn man sich die Kennzahlen mal reinzieht, dann ist das schon ein gutes Wachstum. Und ich denke, Roku ist mittlerweile immer mehr im Fokus halt auch von Investoren bezüglich der Growth-Strategie. Aber ich denke mal, da ist auch noch ordentlich Potenzial an der Stelle zu holen. Aber auch wichtig zu sagen, hier ist nochmal, das ist natürlich hier keine Anlageberatung bzw. Empfehlung. Jeder muss sich nochmal einen eigenen Kopf machen, in welche Aktien er oder sie investieren möchte. Das waren quasi die drei Unternehmen. Ich kann nochmal kurz zusammenfassen. Einmal Etsy, der E-Commerce-Gigant bezüglich der handgemachten Produkte. Dann Datadog, quasi das Dienstleistungs- bzw. Softwareunternehmen im Bereich von der Cloud-Unterstützung. Und Roku, das Unternehmen, was quasi eigene Smart-TVs anbietet mit einer hauseigenen Technologie, aber auch Streaming-Sticks. Und natürlich auch die entsprechende Oberfläche dazu. Ja, Yannick, jetzt bin ich gespannt, welche beiden Wachstumsunternehmen du noch mitgebracht hast und uns vorstellen wirst.
Ja, ich habe jetzt erstmal noch ein Unternehmen aus Deutschland mitgebracht, aus dem Biotech-Sektor. Eventuell kennen das ein paar Leute, das ist nämlich Evotec. Die kommen aus Hamburg und haben aktuell eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro gerade mal und haben einen Kurs von 30,47 Euro. Und ich glaube, in den letzten 10 Jahren haben die 800% Rendite eingefahren, also der Kurs. Und auch das Unternehmen wächst wirklich sehr, sehr stark. Deswegen ist es wirklich eine absolute Wachstumsaktie. Aber leider gibt es keine Dividende aktuell. Aber sie haben prognostiziert, dass es 2022 eventuell anfangen soll mit einer Dividende. Genau, einmal kurz zu Evotec. Also Evotec ist ein weltweit tätiges deutsches Unternehmen, das in der Wirkstoffforschung und der Herstellung tätig ist. Und dabei setzt das Unternehmen vor allem auf Forschungsallianzen mit Pharma und anderen Biotech-Unternehmen, um, ja, um halt schnell und effizient neue pharmazeutische Produkte zu entwickeln und auch am Markt zu etablieren. Und das Geschäft von Evotec gliedert sich eigentlich in zwei Segmente, nämlich einmal EVT Innovate, das ist nämlich Forschung und Entwicklung von pharmazeutischen Produkten, die macht quasi ja die Evotec alleine. Und dann haben sie noch EVT Execute, das ist quasi einmal das Hochdurchsatz-Screening-Systeme-Verfahren. Da stellen sie auch quasi Universitäten und andere Forschungseinrichtungen, ja, tun sie Kompetenzen quasi sich dazu holen und sie entwickeln auch quasi Medikamente für dritte oder pharmazeutische Produkte in dem Fall. Und jetzt vielleicht nochmal ein paar Partnerunternehmen. Ich habe jetzt ja gesagt, die kooperieren mit Pharma- und Biotech-Unternehmen. Ich meine, das können aber auch irgendwelche kleinen Dinger sein, die total unbedeutend sind. Aber ich kann euch sagen, das sind richtig große Namen, wie beispielsweise Bayer, Sanofi, Gentech, AstraZeneca, UCB und zum Beispiel auch Novo Nordisk. Also es sind echt große Namen dabei, große Firmen, auch Roche aus der Schweiz. Also hier hat Evotec wirklich langfristige Verträge geschlossen und die generieren natürlich auch einen langfristigen und planbaren und stetigen Cashflow für Evotec. Und deswegen ist das Unternehmen auch momentan ja so hoch in der Bewertung, aber auch so hoch im Wachstum. Also hier ist wirklich noch absolut viel Musik, würde ich mal sagen, nach oben möglich bei dem Unternehmen. Da ist noch sehr, sehr viel Wachstum dahinter möglich. Und schaut auch gerne mal auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de vorbei. Da haben wir euch das Ganze auch nochmal schön aufbereitet. Und da sind auch mal die ja total beeindruckenden Finanzkennzahlen, wie die sich toll entwickelt haben. Und also für mich eine absolute geile Aktie, Evotec, die werde ich mir auch persönlich mal nochmal genauer anschauen. Dann kommen wir noch zu iDEAN. Und ich will jetzt aber noch im Vorhinein sagen, natürlich, die ganzen Aktien, die wir euch jetzt hier vorgestellt haben, natürlich wie immer müssen wir leider sagen, dass wir hier ja keine Anlageberatung betreiben. Ihr müsst euch eure eigene Meinung machen. Das ist auch beim Gerrit so der Fall gewesen. Ihr müsst euch eure eigene Meinung machen. Wir wollen euch hier lediglich ein paar Inspirationen liefern für neue Unternehmen. Und ich hoffe, das gelingt uns hier. Aber wir wollen euch jetzt hier nicht bewegen dazu, dass ihr Evotec kauft oder dass ihr euch ein paar Etsy-Aktien kauft. Da müsst ihr euch schon selber darum kümmern und auch selber die Entscheidung dann letztendlich treffen. Es ist ja euer Kapital, das im Endeffekt dann in dieser Firma arbeitet. Gut, dann komme ich auch schon zur letzten Aktie, nämlich iDEAN. Und zwar wird es wahrscheinlich einigen bekannt sein, es ist ein niederländisches Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen und wurde im Jahr 2006 gegründet. Und aktuell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von schon mal 56,2 Milliarden Euro. Und der Kurs steht aktuell bei 1.832 Euro. Und aktuell zahlt das Unternehmen noch keine Dividende. Aber iDEAN ist wirklich ein sehr innovatives Unternehmen, ähnlich zu Wirecard. Aber Achtung, jetzt nicht Alarmglocken direkt klingeln lassen. iDEAN kann das bestimmt besser machen als Wirecard, da bin ich mir relativ sicher. Ich will jetzt hier auch wieder mich in nichts reinfahren. Aber klar, ich meine, diese Zahlungsabwicklungs- und Zahlungsdienstleistungsunternehmen sind durch Wirecard schwer beschmutzt worden. Aber iDEAN profitiert ganz, ganz klar von der Pleite von Wirecard. Und deswegen finde ich das Unternehmen auch so extrem interessant, weil es erstens schon vor der Wirecard-Krise extrem stark gewachsen ist und jetzt noch stärker wächst, weil quasi ein kompletter, ja, Konkurrent aus dem Markt rausgefallen ist. Und iDEAN betreibt eine globale Zahlungsplattform, die eine einfache Zahlungsabwicklung zwischen Unternehmen und Kunden sicherstellt. Und hierfür erhält das Unternehmen bei jeder Bezahlung eine kleine Abwicklungsgebühr. Also ist es wieder hier wie immer, auch bei Wirecard. Je höher das Zahlungsvolumen ist, das über das iDEAN-Netzwerk getätigt wird, desto höher ist natürlich auch der Verdienst des Unternehmens. Und man sieht auch richtig schön an der Roadmap von iDEAN, dass sich dieses Zahlungsvolumen immer weiter nach oben bewegt hat, auch wegen der Corona-Krise jetzt, weil iDEAN auch Online-Lösungen anbietet, neben Offline-Lösungen. Also hier ist das Unternehmen wirklich sehr, sehr innovativ unterwegs. Und da hat quasi Corona fast nichts ausgemacht, sieht man ja auch am Kurs. Ich meine, iDEAN ist kaum eingebrochen durch Corona. Die Cashflows sind weiterhin sehr, sehr stabil bei iDEAN. Und ich glaube, auch für das Jahr 2021 ist ja nochmal ordentlich Musik nach oben, noch ordentlich Wachstum nach oben. Und neben klassischen Bezahlterminals, da haben sie quasi eine Partnerschaft mit Verifone. Ich glaube, die kennst wahrscheinlich auch, die Bezahlterminals, Gerrit. Die hängen doch auch immer an jeder Supermarktkasse, oder?
Ja,
Von
stimmt,
Verifone.
ja, kenne ich.
Genau, und wenn da quasi unten drunter, ohne diesen Bezahlterminal, iDEAN steht, dann weißt du, dass quasi dieser Store mit iDEAN eine Partnerschaft hat. Und quasi iDEAN ist einerseits hier dafür da, das Gateway herzustellen, dann machen sie quasi das Risikomanagement und dann tun sie die Zahlung quasi prozessieren und auch einordnen. Also das ist quasi ihr Job, die Abwicklung der Bezahlung. Also sobald IDIM da steht, kannst du dich als Aktionär freuen. Dann ist nämlich dieses Terminal autorisiert im Zahlungsnetzwerk von IDIM und damit bekommst du quasi deine Aktie jedes Mal, wenn du im Supermarkt einkaufen gehst, deine Provision hier von deinem Einkauf. Genau. Aber sie bieten auch Online-Bezahlungsmethoden an und die Zahlungsschnittstelle von IDIM lässt sich auch ja sehr, sehr gut customizen, habe ich gelesen. Und zwar bieten sie hier eine sehr, sehr umfangreiche API an. API ist quasi eine Application Programming Interface. Das heißt, ich kann quasi diese Zahlungsschnittstelle mit verschiedenen Services in meinem Unternehmen anbinden, mit verschiedenen Softwarekomponenten auch. Und hier ist quasi dann das Optimum gegeben, dass ich quasi diese Zahlungs-API auch auf meine Bedürfnisse customizen kann. Das gibt quasi nochmal mehr Möglichkeiten hier für IDIM mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Also wirklich sehr spannend. Und wie ich ja schon gesagt habe, also mit steigendem Zahlungsvolumen verdient auch IDIM immer mehr Geld. Also hier ist die Dienstleistung quasi skalierbar von IDIM, wenn das Volumen, das quasi bezahlt wird, immer weiter skaliert wird. Und jetzt, um euch mal so ein bisschen einen ganz groben Ausblick zu geben, IDIM hat jetzt in 2018 eine 1,6 Milliarden Euro Zahlungsvolumen verarbeitet und 2019 haben wir schon 2,6 Milliarden Zahlungsvolumen verarbeitet. Also haben wir circa 1 Milliarden mehr an Zahlungsvolumen verarbeitet und das finde ich persönlich wirklich sehr beeindruckend und ich glaube, da ist auch in den nächsten Jahren noch ordentlich Wachstum dahinter. Also für mich eine ganz klare ja, Wachstumsaktie, die ich mir persönlich auch nochmal genauer anschauen werde. Ja, lieber Zuhörer, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir dir ein paar spannende Wachstumsaktien vorstellen konnten und da auch persönlich werden wir ja auch ein bisschen mehr uns in Richtung Wachstum umschauen, weil ich glaube, die Dividendenstrategie, ja, wir haben es auch gemerkt dieses Jahr, dass diese wirklichen Dividendentitel wahrscheinlich jetzt nicht die größte Rendite eingefahren haben dieses Jahr. Und ich glaube, wenn man langfristig wirklich mehr als der Markt an Rendite verdienen möchte, ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch in Wachstumstitel zu investieren. Haben wir ja auch schon gemacht in 2020. Beispielsweise in Media and Games Invest habe ich in dem Bereich noch ins Portfolio geholt. Ich habe mir Nike geholt, ich habe mir Visa geholt. Also gibt es verschiedene Firmen, die ich mir auch im Bereich Wachstum geholt habe. Aber das sind noch mal ganz krasse Wachstumsaktien, die wir euch hier heute vorgestellt haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch hier wieder ein paar schöne Inspirationen für neue Aktien liefern konnten. Genau, wie immer, lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du dich auch gerne bei uns auf Instagram melden. Dort findest du zum Beispiel Gerrit unter dem Namen Parketthirsch und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und wir sind neuerdings auch auf TikTok unterwegs. Dort sind wir mit zwei Accounts unterwegs, einerseits mit Finanzenparkett und andererseits mit meinem Account Finanzenfuchs. Also schau da auch ganz gern mal vorbei. Und wie immer natürlich haben wir den Podcast auch nochmal verschriftlich hier auf finanzenparkett.de. Den Artikel haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und Anchor. Und jede Podcast-Aufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzenparkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich unterhalten konnten, würden wir uns sehr über eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.